Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Auf Kuba wird Tabak angebaut, in der Toskana Wein und im alten Land Äpfel. Mit bestimmten Regionen verbindet man oft bestimmte Erzeugnisse. Meist ist es der Boden oder das Mikroklima dort, in dem Früchte oder Pflanzen besonders gut gedeihen. Mit dem Klimawandel verändern sich jedoch die Bedingungen vielerorts. In typischen Weinanbaugebieten wächst jetzt zum Beispiel auch Hopfen, wie auf Long Island an der Ostküste der USA. In Chinas Süden gibt es statt Tee plötzlich Kaffeesträucher. Und selbst im hohen Norden, in Dänemark, gedeiht jetzt Wein. In unserer Sendung zwischen Hamburg und Haiti reisen wir heute in neue Anbauregionen. Im Studio begrüßt Sie Claudia Sarre. Beim Thema Weinanbau hat man normalerweise die Gegend um Bordeaux vor Augen, die Hügel der Toskana oder auch die sonnenverwöhnten Weinhänge am Rhein und an der Mosel. Dass guter Wein auch aus Dänemark kommen kann, wissen die wenigsten. Dabei ist das skandinavische Land seit 2000 ein von der EU anerkanntes Weinbauland. In Jütland, Fün, Seeland und Bornholm sind inzwischen über 100 Profiwinzer am Werk. Die meisten produzieren allerdings nur wenige tausend Flaschen pro Jahr, von manchmal überraschend guter Qualität. Susanne Killimann hat Winzer auf der süddänischen Insel Fyn besucht.
Möwen ziehen ihre Kreise unter dem blaugrauen Himmel. Vom Meer her weht eine frische Brise, die Jollen und Yachten auf den Wellen wippen lässt. Ein Fischkutter legt ab, tuckert aus der Kertemindebucht raus in den großen Belt. Ab und zu blinzelt die Sonne zwischen den Wolken hervor, ein Herbsttag auf der dänischen Insel Fyn. Einen Kilometer hinter der Küste geht es dann schon gar nicht mehr so nordisch und maritim zu. Auf dem herrschaftlichen Anwesen von Jakob Stockeby, das sich weit ab der Straße in die sanft hügelige Landschaft duckt, wachsen Weinstöcke. Etwa 6000 an der Zahl, und wie an jedem Tag in dieser Jahreszeit schreitet der dänische Winzer das Gelände ab, kontrolliert den Reifeprozess der Trauben. Und vor allem eine Rebsorte macht ihm in diesen Tagen schon Freude.
Das ist eine Sorte, die in Deutschland gezüchtet wurde. Sie heißt Solaris und sie gedeiht extrem gut im dänischen Wetter. Schauen Sie mal, überall hängen wunderschöne Trauben. Diese Sorte wird die erste sein, die wir in diesem Jahr ernten. Eine Traube mit viel Aroma. Probieren Sie mal.
A really tasteful white wine. Please taste it.
Mhm. Aromatic.
Ja, very aromatic.
Während die französischen und auch die deutschen Winzer schon am Ende des Sommers ernten, brauchen die Trauben unter dem dänischen Himmel noch mehr Zeit und vor allem Herbstsonne. Stockeby, der mit seinem sorgfältig frisierten kastanienbraunen Haar, mit Hornbrille, blauer Steppjacke, Jeans und Gummistiefel für jedes Landleben-Lifestyle-Magazin posieren könnte, pflückt eine Traube, zerquetscht sie auf seinem Öxlemeter, einem Messinstrument, das den Zuckergehalt anzeigt.
Ich halte das jetzt gegen das Licht und sehe auf der rechten Seite den Zuckergehalt und links den Alkohol. Diese Traube hat jetzt etwa 10,5% Alkohol. Zum Glück hat der Wetterbericht für die kommenden Tage Sonne versprochen. Ziel ist, 11,5% Alkohol zu erreichen. Und ich denke, in 10 Tagen werden wir den perfekten Wert haben.
Noch vor 20 Jahren sei Weinbau in Dänemark kaum möglich gewesen, sagt Stockeby. Inzwischen seien die Sommer im Norden aber 1 bis 2 Grad wärmer als noch in den 1980er Jahren. Und zudem ermöglichen neue, pilzresistente Rebsorten wie Solaris den Anbau in klimatisch weniger verwöhnten Gefilden. In Dänemark gibt es heute bereits rund 120 professionelle Winzer. Mit 3,5 Hektar Anbaufläche gehört Stockeby Wingard im Osten von Fyn schon zu den größeren Betrieben. Als Jakob Stockeby 2009 seine ersten Weinstöcke pflanzte, hat er sich einen deutschen Önologen ins Boot geholt. Einen Profi, der ihm bis heute zur Seite steht.
So thank you to Jens Heinemeier for that.
Ein Dankeschön an Jens Heinemeier, der uns berät. Er hat uns gezeigt, wie man die Pflanzen pflegt. Er hat uns alles beigebracht.
Auch wenn Stockeby hauptsächlich vom Kaviarimport lebt, hat er auch als Winzer Ambitionen. Zu Verkostungen lädt der Däne, der schon als Sommelier in Spitzenrestaurants gearbeitet hat, sein Netzwerk ein. Sommeliers aus erstklassigen Häusern. Bevor der Wein dann entkorkt wird, gibt der Hausherr von Stockeby Wingard auch am Herd sein Bestes.
Meistens bereite ich Fisch oder Meeresfrüchte zu, weil die hervorragend zu unserem Wein passen. Zum Beispiel norwegischen Hummer.
Und dann ist der große Moment gekommen.
Jetzt öffne ich den Wein, den wir nach unserer ältesten Tochter Liva benannt haben. Ein trockener Weißer aus Solaris-Trauben.
My kind of wine.
Yeah.
Fantastic.
Yeah. In blind tasting, mostly think it's a Sancerre.
Bei Blindverkostungen denken die meisten, dass dieser Wein ein Sancerre ist oder ein Pouilly Fumé, was uns außerordentlich freut.
Which is not bad at all.
Oh, well.
Stockeby verkauft seine Weine an einige der Top-Restaurants in Dänemark. Auf seinen ersten Kunden im Ausland ist der Winzer von der Insel Fyn aber besonders stolz.
Wir haben den ersten Kunden in Paris gewinnen können. Ein Restaurant mit 2 Michelin-Sternen verkauft jetzt unseren Wein.
Weiter geht es auf von Stoppelfeldern gesäumten Straßen, vorbei an Apfel- und Weihnachtstannenplantagen in den Süden der Insel, nach Svendborg. Wenige Kilometer vom Ortsrand entfernt steht ein Haus in Alleinlage, das mit hell terrakottafarbener Fassade und bodentiefen Fenstern an die Landhäuser der Toskana erinnert. Hier wohnen Jörn und Brigitte Seier-Petersen, ein Paar Mitte 50. Seit einigen Jahren versuchen auch sie, ihren Traum zu leben.
Ich bin Diplomkaufmann und ich habe viel gearbeitet am Schreibtisch, könnte man sagen. Ich habe immer gewünscht, Weine zu machen. Seit 30 Jahren habe ich Fruchtweine gemacht.
Vor 8 Jahren dann hat Petersen seine Firma verkauft und ein Grundstück bei Svendborg erworben. Einen Hektar Land hinterm Haus haben er und seine Frau mit Rebstöcken bepflanzt. Die Gewächse stammen samt und sonders aus Deutschland. So ranken auch hier Solaris-Reben an den Spalieren. Daneben wächst Johanniter, eine Riesling-ähnliche Rebe, aus denen Petersen Schaumwein macht. In den mittleren Reihen des Weinbergs, dort, wo der Sonneneinfall am besten ist, winden sich Muscadet Bleu-Reben um die straff gespannten Drahtseile. Diese blauen Trauben sind für Dessertwein bestimmt. Alles, was im Weinberg und später im Keller zu tun ist, hat sich der weinbegeisterte Kaufmann selbst beigebracht.
All die oberen Teile abzuschneiden, weil wenn man die neue Trieb abschneiden, dann werden wir mehr Zucker zum Trauben geben. Und wir haben von deutschen Fachwinzer Magazin gelesen, dass wir sollten zwischen diese Senkrechte, da sollen wir 15 cm haben ungefähr. Wir sollen ja auch diese Blätter entfernen. Es dauert ein paar Stunden, glaube ich, aber es soll jetzt entfernt werden, weil nach Regen soll es wieder schnell trocken.
Wie der Betreiber von Stockeby Wingard, so setzen auch Petersen und seine Frau auf biologischen Weinbau. Was in Dänemark aber wegen besonders strenger Reglementierungen eine echte Herausforderung ist.
Es ist schwierig, im Norden bio zu sein, weil wir haben die Probleme, dass viel Regen auch viel verschiedene Krankheiten geben. Das sind Pilze, ja. Es gibt Mehltauer und es gibt Ponospora, aber wir haben Schwefeln, wir können damit spritzen im Bio. Das ist die Möglichkeit, Schwefel oder gar nicht. Wir müssen ja nicht Kupfersulfat oder Kupfer überhaupt brauchen. Und das ist ja erlaubt, in ganz Europa im Bio Kupfer zu brauchen. Und Kupfer ist fantastisch gegen Ponospora und alles in kleine Mengen. Aber es ist nicht erlaubt hier.
weil sich die Johanniterreben im regnerischen Sommer 2017 mit Peronospora herumgequält haben und etwas kümmerlich geraten sind, wird Petersen wohl nur halb so viel Wein produzieren wie im letzten Jahr. Kaum mehr als 1000 Flaschen. Erträge in dieser Größenordnung reichen bei weitem nicht zum Leben, auch wenn die Petersens die Produktpalette ihres Hofladens mit selbstgemachten Fruchtweinen und Birkensekt ergänzen. Ohne den Zuverdienst von Ehefrau Brigitte hätte Jörn Petersen seinen Winzertraum wohl schon längst begraben müssen.
Wir leben meistens davon, dass Brigitte arbeitet in einem Schul auch. Und ich hoffe, dass sie da bleibt in vielen Jahren noch.
Susanne Killimann war bei dänischen Winzern zu Besuch. Seit Tausenden von Jahren wird in der südchinesischen Provinz Yunnan Tee angebaut. Seit einigen Jahren nun gibt es dort auch immer mehr Kaffeeplantagen. Vor allem die jungen Chinesen haben den Kaffee entdeckt. In Großstädten wie Shanghai und Peking schießen Coffeeshops wie Pilze aus dem Boden. Für die Teepflanzer stellt die Kaffeeproduktion erstaunlicherweise keine Bedrohung dar. Beide Branchen leben in friedlicher Koexistenz, wie unser China-Korrespondent Steffen Wurzel berichtet.
Teepflanzen bis zum Horizont, durchzogen von schmalen Straßen, von denen aus man einen sensationellen Ausblick hat auf die sattgrüne Landschaft. Nur ein paar Insekten, die um die rund 1,5 Meter hohen Teesträucher fliegen, stören die perfekte Idylle. Dazu weht eine leichte Brise.
32.000 Hektar. Wir stehen inmitten des größten zusammenhängenden Teefeldes der Welt.
Luo Zhongcai ist das. Wenn es um Tee geht, ist der Anfang 60-Jährige eine der wichtigsten Figuren in der chinesischen Provinz Yunnan. Er ist Chef einer großen staatlichen Teefirma in der Region Dadugang. Anbau, Produktion und Vertrieb, alles aus einer Hand. Dadugang liegt ganz im Südwesten Yunnans im Dreiländereck China, Laos, Myanmar. Diese Region lebt seit Hunderten von Jahren vom Teeanbau. Das gesamte Gebiet sei eine Naturschutzzone, sagt Luo stolz. Von den etwa 30.000 Anwohnern hier lebten 10.000 vom Teeanbau. Wenn die Teeblätter abgeerntet sind, werden sie in einer Fabrik in Daguanxiang verarbeitet. Das Firmengelände befindet sich direkt im Zentrum der kleinen Stadt. In den Fabrikhallen ist es dunkel, dichter Staub liegt in der Luft. Eine Art Riesenventilator wirbelt die zuvor in der Sonne angetrockneten Teeblätter durch die halbe Fabrikhalle. Luo Zhongcai setzt sich ein weißes Haarnetz auf und erklärt.
Zuerst müssen die Blätter getrocknet werden. Das setzt die Aromen frei.
Und eben ordentlich Staubpartikel. Auch die Arbeiter tragen Haarnetze, außerdem Atemschutzmasken. Eine Halle weiter riecht man zum ersten Mal, dass es hier um Tee geht. Ein sattes Grüntee-Aroma liegt in der Luft. Hier werden die inzwischen schon ziemlich zusammengeschrumpelten Blätter noch einmal erhitzt.
Hier wird der Tee gebacken. Die richtige Temperatur ist dabei das Entscheidende. Und es riecht hier schon schön nach frischem Tee. Die Temperatur in den Gebläsen liegt zwischen 160 und 200 Grad.
Es folgen noch einige weitere Schritte, in denen die Teeblätter zunächst abgekühlt und dann gepresst werden. Je nach Teesorte ähneln sich die Verfahren, unterscheiden sich aber im Detail. Prinzipiell kann man aus den Blättern einer Teepflanze verschiedene Sorten herstellen. Für Grüntee werden die Blätter am wenigsten behandelt. Bei weißem Tee werden ausschließlich sehr junge Triebe verwendet, die noch mit weißem Flaum überzogen sind. Schwarztee wiederum muss man fermentieren bzw. oxidieren. Die Inhaltsstoffe reagieren also mit dem Sauerstoff in der Luft. Das sorgt für das spezielle Schwarztee-Aroma.
你好，你好，欢迎欢迎。
In einer Firma etwas außerhalb von Daguanxiang geht es um ein anderes Heißgetränk, um Kaffee. Sowohl der Anbau als auch die Verarbeitung von Kaffee machen in der südchinesischen Provinz Yunnan dem Tee mehr und mehr Konkurrenz. Wir verarbeiten rund 3000 Tonnen Kaffeebohnen pro Jahr, sagt Dao De Long. Er ist der Chef hier. Ein Anfang 30-jähriger Mann, braun gebrannt, elegant gekleidet und voller Stolz auf sein Kaffeeunternehmen.
Die Zeiten der Kaffeeernte und der Teeernte überschneiden sich zum Glück nicht. Jetzt ist die Teeernte gerade beendet und die Kaffeesaison beginnt langsam. Wir haben hier in der Region gerade 300 bis 400 Erntehelfer in den Feldern, dazu 24 Helfer in der Verarbeitung.
Zwei dieser Arbeiter sind gerade dabei, rohe Kaffeebohnen auf einen Lastwagen zu schippen. Als ungelernte Kräfte verdienen sie rund 20 Euro pro Tag. Dafür könnten sie sich in einem der hippen Coffeeshops von Shanghai, Peking oder Shenzhen etwa 4 Tassen Kaffee leisten.
Wenn sich die Leute in der Stadt einen Kaffee kaufen, dann interessieren sie sich nicht dafür, wie hart unsere Arbeiter hier dafür schuften. Vielleicht interessieren sie sich dafür, wie teuer der Kaffee ist. Oder vielleicht sogar für den Geschmack. Aber sie haben keine Ahnung davon, welche Prozesse die Kaffeebohnen durchlaufen, von der Ernte bis zum fertigen Getränk. Sie wissen auch nicht, wie viele Menschen Teil dieser Abläufe sind.
Rund 100 Kilometer nördlich liegt die Kleinstadt Pu'er. Weltweit verbinden Teefans mit diesem Namen die gleichnamige, ganz besonders kostbare Teesorte. Seit mehr als 1500 Jahren wird Pu'er-Tee hier im Süden Yunnans hergestellt. Auch der Arbeitsplatz von Wei Hangyu befindet sich in Pu'er. Sie befasst sich allerdings nicht mit Tee, sondern mit Kaffee. Genauer gesagt mit der Qualität von Kaffeebohnen. Das sind besonders gute Bohnen, sagt Wei Hangyu, während sie auf ein Schälchen mit frischen, noch grünen Kaffeebohnen deutet. Die 30-Jährige leitet das Qualitätstestlabor im Kaffeehandelszentrum des Schweizer Nahrungsmittelkonzerns Nestlé in Pu'er. Kleinbauern aus der Region können im Kaffeezentrum von Nestlé ihre frisch geernteten Bohnen anliefern. Wei Hangyu prüft mit ihrem Team, ob die Bohnen die Qualitätsstandards erfüllen. Erst dann wird die Lieferung angenommen und bezahlt.
In dieser Maschine werden die frischen Bohnen geröstet, bei 200 Grad und für 6 bis 8 Minuten. Mit einem Koloskop, einem Gerät zur Farbprüfung, schauen wir uns dann die Farbe der gerösteten Bohnen genau an.
Durch das Rösten der Bohnen verbreitet sich ein wunderbarer Kaffeegeruch im Testlabor. Wei Hangyu lächelt. Für sie als Kaffeeliebhaberin ist das hier ein Traumjob.
Ich mag Kaffee, weil er Charme hat. Ein Riesenunterschied zu Tee, auch wenn wir uns hier in einer Teeanbauregion befinden. Kaffee hat Charme, weil es ein exotisches Getränk ist.
Yunnan ist berühmt für Tee. In ganz China und darüber hinaus verbindet man die chinesische Provinz zuallererst mit diversen hochqualitativen Teesorten. Aber in Zukunft werden Menschen weltweit wohl auch an Kaffee denken, wenn sie den Namen Yunnan hören, vermutet Wei Hangyu.
Jüngere Leute trinken einfach lieber Kaffee. Anders als unsere Eltern, die bevorzugen natürlich Tee. Aber Kaffee wird immer beliebter, genauso wie die Kaffeekultur. Immer mehr Coffeeshops machen auf. Ich bin überzeugt, China ist dabei, eine echte Kaffeenation zu werden.
Steffen Wurzel hat Kaffee- und Teebauern in Yunnan besucht. Bei Long Island denkt man vor allem an lange Sandstrände, hübsche Orte im Neuengland-Stil, schicke Bed and Breakfasts und edle Weingüter. Seit Jahrzehnten gilt die langgestreckte Insel östlich von New York City als eine der typischen Weinregionen an der US-Ostküste. Mit dem Boom der Microbreweries bekommen die Weinreben nun Konkurrenz. In dem milden Klima gedeiht auch der Hopfen recht gut, aus dem dann Bier gebraut wird. Unser New York-Korrespondent Kai Clement hat bei der Hopfenernte geholfen.
When you first come into the barn, the first thing you will see is the Wolf Hop Harvester.
Die Hopfenerntemaschine der Firma Wolf von 1972 ist der ganze Stolz von Marcos Ribeiro. Man sieht die containergroße Maschine nicht nur als erstes, wenn man seine Scheune betritt, man hört sie vor allem auch. Deutschland, stolzes Bierland. Der Einfluss reicht selbst bis hierher, auf das meerumspülte Long Island, östlich der Millionenstadt New York. Rund 6.500 Kilometer trennen die Insel. Sie ist vor allem eine Urlaubsidylle für reiche New Yorker von der Biermetropole München. Und dennoch, da hängt sie, die Plakette von Wolf Stahlbau KG aus 8069 Geisenfeld. Diese Maschine darf nur vom Maschinenführer in Betrieb genommen werden, heißt es mahnend. Maschinenführer ist 45 Jahre, nachdem dieser Warnhinweis angebracht wurde, Marcos Ribeiro. Er ist nicht nur der größte Hopfenbauer auf Long Island, sondern betreibt auch noch biologischen Anbau.
Wir haben viele Bauern in der Familie. Ich bin portugiesischer Abstammung. Da habe ich immer noch Tanten und Onkel, die als Bauern dort leben. Landwirtschaft habe ich immer gemocht, auch wenn es harte Arbeit ist. Für mich tat sich eine Gelegenheit auf, als Mikrobrauereien geradezu ja explodierten. So war es ja. Plötzlich fing jeder an, alle möglichen Biere zu brauen, Ale und Lager, und verwendeten dafür reichlich Hopfen.
Marcos hat noch auf dem Grundstück seiner Eltern auf Long Island angefangen. Erst setzte er 20 Hopfenpflanzen, im nächsten Jahr weitere 150.
Maybe 20 plants the first year. The second year I planted another 150.
Es sind Erinnerungen an den kleinen Anfang. Nun aber steht er in seiner fast fußballfeldgroßen Scheune. Seit 3 Jahren arbeitet er Vollzeit als Hopfenbauer. Alles ist brandneu. Die Maschine für die Hopfenpellets, die Gebläse zum Trocknen des Hopfens. Alles außer eben der Wolfmaschine, die die Hopfenblüten auf Rüttelsieben vom Rest der Pflanze trennt. Es ist Erntezeit, Hochsaison. Dafür hat Marcos sein Team von 4 festangestellten Mitarbeitern aufgestockt.
Mein Name ist Delfino. I'm working here with Marcos.
Einer davon ist Delfino. Für ihn ist Englisch die mühsame, die zweite Sprache, in der er versichert, zu seiner Arbeit gehöre eigentlich alles. Vom Schneiden der Hopfenpflanzen über das Grasmähen bis hin zum Sprühen. Einfach alles eben.
Cut the plant, everything. Yeah, do everything here. So cut the grass, the spray. Everything.
Die Äcker liegen direkt an der Scheune. Doch auch wenn Marcos der Platzhirsch unter den Hopfenbauern von Long Island ist, er hat bloß rund 200 mal 400 Meter Anbaufläche.
Wir haben 20 Morgen. Die Durchschnittsfarm im Nordwesten der USA aber hat etwa 600
Morgen.
Keine 10 Autominuten von Marcos Ribeiros Hopfenfeld entfernt, folgt Anthony Caggiano ebenfalls dem Trend zum lokalen Hopfen. Gerade erst hat er im August seine Mikrobrauerei Jamesport mit einem Auftritt der lokalen Coverband eröffnet.
Karen, she's a silver song, your best. Walk her way and watch it shine.
Eigentlich betreibt Caggiano eine Gärtnerei und beliefert lebende Pflanzenwände in New York City. Nun baut er auch noch Gerste an und hat eine Hopfenanbaufläche, gerade mal 1,5 Morgen.
My hop yard is an acre and a half.
Liebevoll spricht er von seinem Hopfen-Hinterhof.
Wir haben uns gedacht, wenn wir all das schon machen, warum dann nicht auch eigenes Bier, eine eigene Brauerei? Möglich macht das alles erst New Yorks Lizenz für Farmbrauereien. Die macht vieles einfacher.
5 Jahre ist das her, da hat New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo Hopfenbauern per Gesetz einen eigenen Farmausschank erlaubt und das trotz der strengen US-Vorgaben zum Alkoholkonsum. Voraussetzung dafür ist, dass sie lokale Anbauprodukte nutzen. Dahinter steckt schlicht Wirtschaftsförderung. Die funktioniert ausgezeichnet, wenn auch auf sehr geringem Niveau.
We like drink beer from here.
Trinke Bier von hier oder auch Farm to Pint. Das ist zwar nicht unser Slogan, den gibt's überall in den USA, aber es ist ein guter.
Der Staat New York verfügt inzwischen über 300 Morgen Hopfenanbau, so eine Studie der Cornell-Universität von 2015. Damit ist die Fläche binnen nur eines Jahrzehnts um das 60-fache in die Höhe geschnellt. Zugleich aber ist sie damit nur halb so groß wie eine einzige Hopfenfarm an der Westküste der USA. Ein Grund dafür sind, immerhin ist die Metropole New York nicht weit, die hohen Bodenpreise. Was Bauer Marcos Ribeiro, ganz wie ein Winzer, sein Terroir nennt, beschreibt auch Anthony Caggiano. Sandige Böden, salzige Meereswinde, gut für Kartoffeln. Die wurden früher auch in der Halle gelagert, in der Caggiano nun Bier braut und ausschenkt.
Die Böden sind aber auch für Hopfen gut. Gut durchlüftet, Hopfen mag das. Das Klima eignet sich auch. Wir können hier sogar etwas früher anfangen als anderswo. Und was die Gerste betrifft, die beste gemalzte Gerste kommt aus Großbritannien. Da wächst sie nahe des Meeres. Wir hier haben das Meer etwa 400 Meter in dieser Richtung und die Bucht ist vielleicht 2,5 Kilometer in die andere Richtung. Wir sind also umgeben von dieser salzigen Luft der Meeresbrise.
Fast ganz Long Island ist grün, blau und weiß. Grün die Äcker, weiß die Holzhäuser und Kirchen, blau der Himmel und das Meer. Meeresbrise hat auch Eric Allberg immer in der Nase.
I'm Eric Allberg, I'm the head brewer for Blue Point Brewing Company.
Die Blue Point Brauerei liegt im gleichnamigen Örtchen an der Südküste von Long Island an der Patchogue-Bucht. Gestartet ist sie vor etwa 20 Jahren, damals noch als Liebhaberbetrieb. Vor 3 Jahren dann hat sie der Gigant Anheuser-Busch aufgekauft. Von Marcos Äckern an der Nordküste in Matituck bis zu den Kesseln von Chefbrauer Allberg sind es nur rund 60 Kilometer.
Wir brauen eine Art lokale Ausgabe unseres Bieres Hazy Bastard. Dafür nehmen wir Marcos Hopfen, der passt gut. Für unsere Kernmarken aber verwenden wir keinen Hopfen von Long Island. Aber nur, weil wir bei denen exakt die Alphasäure und andere Hopfenwerte wissen müssen.
Eric schaut auf die lange Liste der Angebotstafel im Ausschankraum der Brauerei. Macho Muchacho steht darauf, Honey Rubber Nitro.
Viele von denen sind experimentell. Da kann der Brauer sich austoben, was immer ihm auch einfällt.
Schließlich haben die USA kein Reinheitsgebot. Da probiert Blue Point selbst Strandpflaumenaroma im Bier aus. Zurück in Matituck hat Marcos seine Hopfenernte unterbrochen. Die Hopfenerntemaschine der Firma Wolf von 1972. Sie ist zwar Marcos Stolz, manchmal aber eben auch sein Sorgenkind. Gerade will sie nun nicht mehr. Egal, Marcos strahlend blaue Augen funkeln, als er dem Hopfen seine Liebe gesteht. Und dem Bier trinken. Immerhin trinke er, Jugendschutz bitte weghören, seit seinem 12. Lebensjahr.
I fell in love with hops and the way they grow and their aroma and not to mention I love beer. I've been drinking it since I'm 12.
Kai Clement war bei der Hopfenernte auf Long Island. Und das war's auch schon wieder mit Zwischen Hamburg und Haiti. Fotos zu unseren Beiträgen finden Sie auf ndr.de/zwischen-hamburg-und-haiti in einem Wort geschrieben. Claudia Sarre und das gesamte Team verabschieden sich und wünschen Ihnen noch einen entspannten Sonntag.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.